Musik war für mich seit Kindesbeinen an großer Teil meines Lebens. Also in Kanada drüben zum Beispiel hat mich jetzt in 17 Jahren noch nie einer nach einem Gesangbrief gefragt. Er hat noch gesagt, das war der schrägste Fall, den er jemals gesehen hat in der Einwanderungsgeschichte. Und die haben uns dann an unserem letzten Abend auf der Insel, wir haben die Fähre bucht, haben die uns eingeladen zu ihrem Heim und haben uns bewirtet. Und in der Nacht wurde uns dann klar, dass wir morgen die Fähre nicht nehmen können. Wir müssen noch auf der Insel bleiben, da ist noch irgendwas steht noch an. Und der hat eine Akademie und der lernt die Ärmsten der Ärmsten, Straßenkinder, Waisenkinder, Blinde, denen lernt er das Zierhagel spielen und die Musik, weil das halt in Kolumbien der einzige Weg irgendwie für die ist raus.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Michael Meyer. Dieser Mensch ist eine Wundertüte. Wir haben uns erst wenige Tage vor der Aufnahme kennengelernt. Bei einem Bier sind wir uns über den Weg gelaufen und sofort war klar, das gehört in einen Horgarten-Podcast. Michi ist in Partenkirchen geboren, aufgewachsen und entstammt aus einer sehr musikalischen Familie. Die Musik, die Experimente mit der Musik beschäftigten ihn in seiner Jugend und immer noch heute. Sein Leben ist unwahrscheinlich bewegt und reflektiert. Er hat das Abi geschmissen, er hat eine Ausbildung geschmissen, hat eine Ausbildung zum Holzbildhauer in Oberammergau abgeschlossen und dann zog es ihn raus und es zog ihn bis nach Kanada. Und da nach Haida Gwaii, das ist eine Inselgruppe, ein Inselresort. Dort leben die Natives, die indigene Bevölkerung von Kanada. Mit ihnen arbeitet er zusammen, wird von ihnen akzeptiert und wurde auch adoptiert. Ihnen lernt er das Bogenbauen und somit ergibt sich eine ganz harmonische Gemeinschaft. Die Musik beschäftigt ihn, wie gesagt, schon lange und der Grund, warum er in Europa ist, ist ein ganz tolles Musikprojekt in Kolumbien, wo Kinder mit dem Akkordeon, mit der diatonischen unterrichtet werden und hier sammelt er alte Instrumente, um diese nach Kolumbien zu verschiffen und dort den Kindern die Möglichkeit der Musik zu geben. Freut euch auf ein ganz tolles Gespräch, ein super interessantes Gespräch mit einem ganz sympathischen Menschen und jetzt hört rein, viel Spaß dabei.
Jetzt, Liebe, Leideln, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, kind's beim Horgarten hören.
Der heutige Gast im Horgarten ist ein Mensch, wo ich mich jetzt so auf dieses Gespräch freue. Wir kennen uns noch gar nicht so lange und seine Geschichte, sein Leben ist brutal faszinierend. In Partenkirchen aufgewachsen, lebt er jetzt in Kanada und kann dort alle seine Passionen, Musik, Holzschnitzen und sich auf Menschen einlassen, ausleben. Herzlich willkommen im Horgarten, Michi Meyer.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ihr da seid.
Ja, Michi, es freut mich narrisch. Unsere Geschichte des Kennenlernens liegt ja wenige Tage zurück.
Ja, war eine magische Begegnung, muss man so sagen.
Eine magische Begegnung in einer Wirtschaft in Partenkirchen beim Schloderer.
Ja.
Da kamst du auf einmal zur Tür hinein, weil du vor kurzem erst aus Kanada wieder in Partenkirchen angekommen bist.
Ja, und es ist so mit die erste Anlaufstelle beim Chucky ein Bier trinken. Und da haben wir uns getroffen, ja. Das war eine wundervolle Begegnung und die uns dann noch irgendwie hier noch in Irish Pub geführt hat, bis spät in die Nacht hinein, dann noch vor geschlossenem Irish Pub noch eine Stunde da gehockt sind und weiter
musiziert
und geratscht haben und uns austauscht haben und kennengelernt haben. Und hat mich wahnsinnig gefreut und schön, dass ich heute da sein darf.
Ich freue mich auch und jetzt Ja, musiziert haben wir, hast du vom Irish Pub. Du bist, ja, wie auch zu hören ist, Ur-Partenkirchner.
Ja, ich bin in Partenkirchen aufgewachsen. Meine Mama ist die Elisabeth Hallmann-Reimche, die gern Alphorn spielt. Mein Opa ist der Stefan Hallmann, der letzte Musikdirektor, den wir hier am Ort gehabt haben. Und ja, bin mit der Musik aufgewachsen. War mal 2, 3 Jahre bei der Batakuchenmusik dabei. Und ja, Musik war für mich seit Kindesbeinen an großer Teil meines Lebens.
Also die Musik ist noch ein Thema, was dich trägt. Und du spielst 6 Instrumente, glaube ich, hast du gesagt. Die Musik war aber nicht das, was du, glaube ich, dann noch weitergemacht hast. Du hast eine Ausbildung gemacht, du hast mehrere Ausbildungen gemacht, weil du schnell bist beim Lernen oder weil du schnell die Lust verlierst?
Beides, glaube ich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt in Hindsight, wie man sagt im Englischen, im Hintennach, muss ich sagen, hat unser Schulsystem und wie das bei uns in Deutschland alles so läuft, war nicht für mich das Richtige. Also immer ein bisschen, vorher gesagt, der Zapfel-Philipp oder der nicht ruhig hocken kann. Und ich wollte irgendwie mit den Händen arbeiten und was Praktisches machen. Und ja, habe dann die Schule irgendwann hingeschmissen und gesagt, das war's jetzt mit dem Gymnasium, ich mag nicht mehr, 9. Klasse. Dann eine Schreinerlehre angefangen. Das war ein halbes Jahr gemacht, bis kurz vor Prüfung, aber das Arbeitsverhältnis war nicht so gut. Mhm. Und ich habe dann beschlossen, dass das nicht durchzieht. Und so hat sich das dann, ich habe da einfach nicht reinpasst in die Arbeitswelt hier. Das war für mich, ich habe immer nebenbei Musik gemacht und die Musik hat mich eigentlich da immer durchtragen durch die Zeiten, wo es dann nicht so gut war und mich eigentlich immer weitertragen und auch an Plätze gebracht, wo man halt eigentlich so dann nicht hinkommt, gell, oft.
Also warst du auch unterwegs mit der Musik?
Früher? Ich war voll unterwegs mit der Musik. Habe dann eine Zeit lang, habe einige Jahre in Stuttgart gelebt, habe da in Clubs mit DJs, Live-Acts gespielt, 5 Jahre lang. Habe in jedem Club in Stuttgart, haben wir da jeden Monat waren wir fest in verschiedene Clubs gebucht, habe dann selber auch Veranstaltungen, Psychedelic Trance Partys im Winter immer organisiert und war da zeitlang war mein Auftrag, dass ich die Elektronik der Elektronikmusikgemeinde wieder Live-Instrument zufüge zu dieser Musik, weil mir das gefallen hat. Ich habe die elektronische Musik gern mögen, aber für mich war das eigentlich bloß eine Plattform wie eine Rhythmusmaschine, wo man dazu springen kann und du die alle Freiheit hast, eigentlich da rein zu interpretieren, was du Lust hast drauf. Ja. Und so habe ich das eine Zeit lang gemacht. Und dann war ich dann mal ein Jahr auf die Kanaren und hab dort gelebt am Strand und ganz einfach, mit ganz wenig, weil ich raus wurde aus der Gesellschaft. Dann bin ich wieder zurückgekommen und habe dann mit 29 in Oberammergau eine Bildhauerlehre angefangen und bin bei Insner wieder eingestiegen und habe mit dem Kofel geschaut, eine ganze Zeit lang gespielt und selber eine Band gehabt, die Quertreiber in Oberammergau.
Okay.
Mit dem Helbling Heinz von Murnau und dem Flossmann Max und der Höldrich Nina. Mit der habe ich ganz früher, mit 18, meine erste Band schon in Oberammergau gehabt. Das war eine Reggae-Band. Also ich war voll unterwegs mit der Musik. Das war also 5 Jahre lang, glaube ich, habe ich nur eigentlich von der Musik mehr oder weniger gelebt.
Also das war dann nicht die klassische, sagen wir mal, die volkstümliche Richtung, sondern schon sehr breit.
Ich hab schon arborisch Musik gemacht und liebe es und unsere Musik ist einfach schier. Aber ich habe mich schon auch für alles Mögliche interessiert und auch gelernt. Und
also jetzt nicht nur, also musikalisch und auch handwerklich bist du ja durch deine verschiedenen Ausbildungen, das ist ja wurscht, ob du die zu Ende gebracht hast oder nicht, aber da kriegst du unwahrscheinlich viel als Schreiner. Dann als
Fensterbauer, als Glaser, also habe dann noch Glaser 2,5 Jahre gemacht in Stuttgart und von Einser im Glaskurs gehabt in Karlsruhe, war Klassenbester, habe die Lehre nicht durchgezogen, aber weil ich habe das Wissen gehabt, das kann ich heute noch anwenden, Also in Kanada drüben zum Beispiel hat mich jetzt in 17 Jahren noch nie einer nach einem Gesangbrief gefragt. Die schauen dir an, was du kannst, und dann habe ich da Jobs gekriegt, die hätte ich hier nie gekriegt, weil es darum geht, da drüben, was kann der? Und nicht, welchen Zettel hat er irgendwie, was für Ausbildung. Also du wirst ja hier sofort abgestempelt irgendwie als Lehrabbrecher und Schulabbrecher. Und ja, habe ich dann mit 29 die Schnittschule gemacht, und das war dann das für mich, wo es passt hat. Und ich gesagt, das passt zu mir. Also ich habe immer schon gerne mit Holz gearbeitet und auch geschnitzelt. Und es war schon auch in die Mitte 20er, wo ich nur Musik gespielt habe. Es war immer noch am Gig, oft war dieses High, und am nächsten Tag bist du dann aufgewacht und dann warst du echt oft down. Und ich habe nie viel aufgenommen, ich war nie Recording Artist oder was. Also ich habe auch nie was gehabt, wo ich hernach schaue, das habe ich gestern und da haben wir gespielt oder das. Da hat es ja auch noch keine Handys und das alles noch nicht gegeben zu der Zeit. Also dann die Bildhauerei, da war es dann so, wie ich was geschnitzelt habe oder was gemacht habe. Ich habe am nächsten Tag, war das noch da. Das war nicht so flüchtig wie die
Musik. Also war nicht vergänglich.
Nicht vergänglich, sondern das ist noch da. Also ich habe dann auch in Heidelberg, war ich angefangen, Grabsteine eine Zeit lang zu machen, wenn es in so ein Store neu haust, und das ist ja ewig da. Dieses Stück, das du da machst, das hat Bestand. Das wird immer noch in 1000 Jahren steht der Storno da. Und das ist halt bei der Musik ein recht flüchtiges Erscheinungsbild, die Musik einfach hat. Du spielst Musik und in dem Moment ist super gut und alle haben eine Gaudi. Aber am nächsten Tag kannst du halt nicht davon runterbeißen, sage ich mal irgendwie. Also dir wieder emotional was holen, da ist nichts mehr, das ist verpufft. Und jetzt musst du wieder, dann war Montag, Dienstag, Mittwoch haben wir dann oft einmal in Oberammergau Gästebegrüßungsabend. Ah, da ist dann wieder ein bisschen aufgegangen und da hat man sich wieder aufs Wochenende gefreut, weil eigentlich sich das ganze Leben nur um Musik dran hat und spielen und einen Gig nach dem anderen. Und das war dann schon ein schönes, ruhiges Leben, eigentlich dann mit der Kunst bildnerisch zu arbeiten. Und dann habe ich dann auch einen Kegerler in Ammergau kennengelernt, einen Billing Ernst, und habe das Bogenbauen angefangen und halt mich auf die Spuren vom Ötzi begeben, um das zum Lernen, weil mich das immer schon interessiert hat. Also in Kanada nennt man es Land-Based Education. Das Wissen einfach, wie man mit der und von der Natur lebt und wenn man auch Werkzeuge und Materialien benutzt und damit umgeht. Und so habe ich dann angefangen, das Flintknapping, also wenn man jetzt Pfeilspitzen macht aus Obsidian oder aus Flint zum Beispiel, oder wenn man halt eine Feier macht mit Pyrit und Feuerstor, okay, oder die ganzen Techniken, das habe ich alles hier dann angeeignet, und mit dem Ernstl hat man viel gezeigt und war da wahnsinnig fasziniert und dann einen Bogen nach dem anderen baut und da wirklich gut geworden, Bogenschießen. Aber alles halt 5000 Jahre alte Technologie.
Du hast jetzt schon sehr oft Kanada erwähnt. War damals schon der Plan, dass du sagst, ich wandere dann aus nach Kanada, oder hattest du... Also war das eine Fügung irgendwie dann?
Das war alles, wie vieles in meinem Leben, eine Fügung. Ich habe das nie geplant. Ich habe halt, mein Vater ist damals ausgewandert rüber, und dann habe ich den mal besucht. Und dann war rum. Da war das hat er mich in Vancouver abgeholt, dann sind wir das Fraser Valley hinaufgefahren und dann halt in den Fraser Canyon rein, und wo ich diesen Canyon gesehen habe. Und den drittlängsten Fluss der Welt. I was sold, wenn man sagt, also da war ich, warum? Da habe ich gewusst, ach, ich muss in das Land, und das ist der Wahnsinn. Die Größe und die ist, also wenn man unsere Berge sieht, dann fährst du damit auch Rocky Mountains durch, und die Weite und die Freiheit, dass ich da jetzt jagen und fischen kann, selbst mit dem Pfeil und Bogen darf ich jagen gehen, das war für mich so ein Reiz, dass ich gesagt habe, so jetzt, da muss ich jetzt nur, und dann habe ich eine Blockhausbauerfirma gefunden. Die haben damals das Blockhaus für die Kanadier in Turin an der Olympiade gebaut.
Ah, okay.
Und die haben mir dann ein Work Permit besorgt. Und dann habe ich nach Berlin müssen, zur kanadischen Botschaft, weil ich mich gleichzeitig für die Einwanderung beworben habe. Und dann haben die gleich gesagt, was mir einfällt, mich überhaupt dazu bewerben und mit meinem Lebenslauf und so. Ich habe ja noch nicht mal genug Punkte, um mich überhaupt zu bewerben. Sag ich, ja, aber in 2 Jahren bin ich mit der Schnitzel fertig, dann habe ich genau die Punkte, die ich brauche. Und der hat nur gesagt, also von Anfang an, die hat mir ja 3/4 Stunde interviewt. Ich habe meine Mappe dabei gehabt, meine Arbeiten, aber das wollte er erstmal gar nicht sehen. Die hat mich eigentlich nur auseinandergenommen und es war klar. Also, das ist der, er hat noch gesagt, das war der schrägste Fall, den er jemals gesehen hat in der Einwanderungsgeschichte, dass jemand so wie ich als Lehrabbrecher und zu der Zeit habe ich ja nur einen qualifizierenden Hauptschulabschluss gehabt, dass ich gesagt habe, ich bewirb mich jetzt da und ich habe die Arbeitserlaubnis und ich möchte dann über. Und dann nach 3/4 Stunde, ich habe mehrmals gesagt, schauen Sie bitte meine Mappe an. Dann hat er die Mappe aufgemacht und dann, Sie schnitzen dieses, das haben Sie alles gemacht? Ja. Er sagt, also, ich gebe Ihnen die 2 Jahre Arbeitserlaubnis. Das haben Sie sich verdient mit Ihrer Arbeit. Aber ich sage es Ihnen gleich mit der Einwanderung, das wird nichts. Machen Sie sich keine Hoffnungen. Ich bin dann rüber und habe einen Container umgeschickt mit allem meinem Zeug, weil ich wusste, das wird schon. Also, obwohl der mir von Anfang an gesagt hat, es wird nichts.
Also alles Zeug war, kompletter Hausstand, Werkzeuge, Musikinstrumente.
Alles. Mein ganzes Leben ist in Oberammergau vom Rhein ein bisschen, wo ich da gewohnt habe, kam der Container und Kühne und Nagel und haben alles einbackelt. In einem Nachmittag, in einem Tag war mein ganzes Zeug in einem Container und auf dem Weg nach Kanada und ich bin mit einem Rucksack da gestanden. Und drei Wochen nach dem Gesellenbrief, zack, bin ich hinüber. Hab dann 2 Jahre bei dem Blockhausbauer gearbeitet und dann ist ja damals da die Economy Crash war und Leute aussteuern müssen und es war dann klar, ich kann meine Arbeitserlaubnis nicht verlängern.
Oh, scheiße.
Und dann war der Kanada-Traum rum. Dann habe ich auf die 2 Jahre Arbeitserlaubnis, habe ich dann ein dreimonatiges Urlaubsvisum hingehängt, weil mir das, bevor ich hinüber bin, schon mit dem Schuster David und mit dem Bierling Ernst haben wir da schon geredet, dass wir, wenn ich dann einmal in Kanada bin, kennen wir sie und dann gehen wir miteinander zum Bohnenjagern und zum Fischen und leben wir mal so und den Traum erfüllen. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht, ist dann rumgekommen. Und da hat dann schon jeder gesagt, wir sollen nach Haida-Gwaii, weil da eben das beste Bogenjagdrevier ist in Kanada, weil sie da so Hirschen ausgesetzt haben, die da nicht hinkehren. Und man darf halt da 5 am Tag schießen, 15 im ganzen Jahr. Und die haben da sind keine Raubtiere auf der Insel, also sind die auch nicht so scheu und halt leicht zu bejagen mit dem Bogen. Und es ist das beste Lachsrevier ganz Kanadas auf den Inseln da draußen.
So, jetzt kannst du uns bitte mal abholen. Kanada kann ich einordnen, wo das ist. Vancouver kann ich ungefähr einordnen, Calgary und Banff kann ich auch ungefähr einordnen. Wo ist Haida-Gwaii?
Haida-Gwaii ist ein Archipel mit 400 Inseln, kurz vor der Südspitze vom Alaska Panhandle. Also 2 Stunden Flug von Vancouver nördlich. Es ist der westlichste Punkt Kanadas auf den Inseln dort draußen. Das Festland von Alaska ist näher wie das Festland nach Kanada rüber.
Ah, okay.
Wir heißen es the edge of the world, weil alles, was weiter westlich ist, ist dann schon östlich, bis dann schon in Japan und Russland und bist halt dann da auf der anderen Seite. Und es ist Prinz Rupert, wo die Fähre losfährt zu uns hinaus, ist der regnerischste Platz Kanadas. Und Haida-Gwaii, die Südspitze, ist der windigste Platz Kanadas. Das ist ein nördlicher, temperierter Regenwald. Wir haben da Fichten mit 4-5 Meter Durchmesser, wo du vor dem Baum stehst wie ein Zwergerl. Und es ist eine wahnsinnige, wilde, raue Schönheit auf den Inseln.
Okay, also jetzt kann ich das und alle, die zuhören, ungefähr einordnen. Und ansonsten schaut es bei Google Maps Haida-Gwaii, werdet ihr das finden. Jetzt hatte ich dich unterbrochen, also ihr seid dann auf Hirschjagd gegangen.
Ja, wir sind dann nach Haida-Gwaii und am ersten Tag haben wir gleich einen 100 Pfund Halbut gefangen. Den haben wir dann hergeschenkt.
Das ist aber kein Hirsch.
Erstmal sind wir fischen gegangen. Erstmal am ersten Tag, weil das geht schneller. Da weiß ich, da fange ich gleich was. Ich bin also seit meiner Jugend getrieben mit der Fischerei. Das ist ja, also ist ein Trieb, muss man sagen, bei mir. Da kann man gar nicht anders sagen. Und ja, dann bin ich wieder ins Dorf reingefahren mit dem Fisch und habe den halt der ersten Person, die ich getroffen habe, geschenkt. Weil wir Kühlschrank und nichts da gehabt haben. Und da hat sich dann eine Freundschaft entwickelt. Und die haben uns dann an unserem letzten Abend auf der Insel, wir haben die Fähre bucht, haben die uns eingeladen zu ihren Heim und haben uns bewirtet. Und in der Nacht wurde uns dann klar, dass wir morgen die Fähre nicht nehmen können. Wir müssen noch auf der Insel bleiben, da ist noch irgendwie, irgendwas steht noch an. Und dann haben die Heider unsere Bögen gesehen und haben halt dann gesagt, dass einer dieses Wissen genommen oder unterdrückt worden ist vom Staat. Viele, viele Jahre haben sie ihre Kultur nicht leben dürfen. Und es hat keiner mehr gewusst, wie man einen Bogen baut, obwohl sie den Bogen hatten. Und dann haben wir da einen Workshop gemacht mit den Haider im Museum.
Lass mich nochmal nachfragen, bitte. Die Haider sind jetzt also nicht die, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber nicht jetzt die klassischen Einwohner in Kanada, sondern da ihr so weit draußen seid, sind die Indigenen, die Natives.
Die Natives, ja.
Ah, okay.
Die Indigenen, die das Land, denn die Inseln heuer haben wir waren jetzt 10 Jahre, waren die Haider vor Gericht, um Kanada zu verklagen, wegen diesem Land, den Title Case, und den haben wir heuer, wurde uns Title zugesprochen. Also 50 Jahre Kampf war das jetzt. Heuer hat Kanada endlich die Haider den Titel über dieses Land wiedergegeben.
Ah, okay.
Und es wird viel, der kanadische Staat muss Reparationen quasi machen in Form von dieses Wissen wieder aufleben lassen, also das zu unterstützen, dass die Kultur wieder Momentum gewinnt. Ja, und da irgendwie ist Schicksal auch wieder, dass ich da hingekommen bin und mein Weg bei die Haider, das muss man so sagen, das war eine Cinderella-Geschichte, eine Märchengeschichte, dass ich dann meine Einwanderung gekriegt habe, weil wir haben da diesen Bogenbau-Workshop gemacht und zeitgleich hat der Schnitzer an einem Totem geschnitzt. Der hat mich dann eingeladen, mit ihm da ihm zu helfen, den Totem fertig zum Schnitzen. Und dann habe ich die Direktorin vom Museum kennengelernt und dann habe ich sie zu ihr gesagt, ich kann nicht mehr nach Deutschland, ich bin schon 2 Jahre hier, kann man das nicht mehr vorstellen, ich dazu gerne hier bleiben bei euch, da mit dem Fischen und Jagen und die Schnitzen, die Kunst hier, das wäre genau mein Platz hier. Und dann haben wir irgendwie probiert, sie haben dann mir ein Projekt vorgeschlagen, ein Walskelett, das sie haben, ob ich das zusammenbauen kann für sie am Strand,
okay,
als Kunstprojekt. Aber unter Harper, unter diesem Right-Wing-Government damals, gab es für Kunst und Kultur kein Geld. Wir haben wirklich 2 Monate lang alle Avenues, Artist in Residency oder irgendwie, sie hatten dieses Projekt für mich. Aber es ging nicht zusammen. Es war keine Möglichkeit, mich da zu behalten. Da habe ich schon aufgeben gehabt. Dann habe ich so 2 Wochen gehabt, ob ich nach Deutschland haben müssen. Und eines Morgens kommt dann die Direktorin vom Museum und sagt, dass mir das nicht vorher eingefallen ist. Ich habe eine gute Freundin, die ist jetzt gerade in Rente gegangen, aber die war ganz ein hohes Tier in der kanadischen Botschaft in Berlin. Dann hat sie derer vom Heidegger-Museum einen offiziellen Brief geschrieben, oder die angerufen und gesagt, hey, wir wollen den, der hat Skill, der hat ein Wissen, der darf gern da bleiben. Und dann habe ich 3 Tage später eine E-Mail gekriegt von der kanadischen Einwanderungsbehörde, dass mein Immigrierungsantrag in eine positive Richtung sich das eingeschlagen hat und ich jetzt mal Einwanderung kriege. Und da habe ich noch an den Menschen in Berlin denken müssen, damals, der gesagt hat, dieser Fall ist so kurios, den werde ich verfolgen. Da bin ich mal gespannt, was der da hat gedacht. Da hat der da, wo die Haider da angerufen haben und gesagt haben, so, dem gibt es jetzt die Einwanderung. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich hier in der Grundschule schon war, in Partenkirchen. Der war 8 Jahre in die Staaten und hat einen Master-Degree da gemacht und war an der Universität. Und nach 8 Jahren haben sie ihn wieder rausgehabt. Ihm haben sie nicht die Einwanderung gegeben, obwohl er alles richtig gemacht hat, Schuhe fertig gemacht. Er hat alles gemacht, was ich nicht gemacht habe und hat es nicht nach 8 Jahren in dem Land bleiben dürfen. Und der hat mich dann einmal angerufen, du vor alle Leute, wie hast du die Einwanderung gekriegt? Und das ist Schicksal, man konnte es gar nicht, das war halt einfach bei Geschichten. Die Geschichte ist so geschrieben und folgt dem heute jetzt.
Du hast es gerade schon als Cinderella-Geschichte beschrieben. Und was ich echt krass finde, ist ja nicht nur, dass du als Deutscher nach Kanada gehst, sondern dass du nach Haida-Gwaii kommst und da mit den Natives zusammenarbeitest und sie dich akzeptieren oder auch sagen, dieser Mensch ist so toll oder der taugt uns und wir helfen ihm, dass er hier bleiben kann. Also da ist ja nochmal eine ganz andere Unterstützung dabei, beziehungsweise ist ja auch eine ganz andere Basis da, dass du genau dahin kommst, wo viele, glaube ich, weise Menschen auch in der Vergangenheit schon viel böse Sachen gemacht haben.
Ja, da bin ich humbled, ist das englische Wort. Demut sagt man bei uns, dass sie nach allem, was in der Odro geworden ist, die Größe haben, mich mit offenen Armen aufzunehmen und mich zu adoptieren in ihre Kultur. Und mittlerweile nicht nur die Haida, ich war bei den Cree in einem Kulturcamp am Arbeiten, ich habe eine Nunchanus-Schwester, die mich adoptiert haben, ich habe mittlerweile 3 indigene Namen, die mir gegeben worden sind, die das Glück hatte, die ich mir erarbeiten durfte, das Vertrauen und die Akzeptanz, dass ich als Weißer innerer Jugend wieder Wissen mitbringe. Ich habe nie gedacht, dass das Wissen vom Ötzi, wenn ich nach Kanada gehe, dass das so wichtig ist. Für mich war eher, ich hoffe, ich lerne Indigene kennen und lerne dann noch mehr über dieses Ganze. Hier waren wir nicht bewusst, in welchem Ausmaß diese Kulturrennen, die vielen Kulturen der verschiedenen indigenen Stämme, indigenen Tribes, wie das alles mit Gewalt und systematisch unterdrückt worden ist, bis dahin, wo man bis 1996 denen die Kloner Kinder entrissen hat mit Polizeigewalt und die von Priestern und Nonnen in diesen Residential Schools aufgezogen worden sind, das kann man gar nicht aufziehen eigentlich nennen. Also
umerziehen. Dass
umerziehen, die wollte man weiß machen. Denen hat man die Haare geschoren und hat die mit Gewalt weiß machen wollen. Und viele von den Kindern kamen nie zurück. Die Eltern haben auch nie wirklich Auskunft bekommen oder was passiert ist oder was los war. Die indigene Welt hat vor ein paar Jahren angefangen, mit Radargeräten um die Schule herum den Boden zu scannen. Und haben jetzt 35 Schulen gescannt von 130 Schulen in Kanada und haben schon 7500 tote Kinder gefunden, die verscharrt worden sind.
Ach du Scheiße.
Sexuelle Misshandlungen, also ja. Und das ist bis 1996 ging das. Und jetzt ist an der Zeit, dass man wieder, dass man die Geschichte, dass man das umdreht wieder und dass sie wieder ihre Kultur sich wieder trauen, das wieder, also die Elders, wenn ich da mit jemandem rede, der 60, 70, 80 ist, die haben ihre Sprache nicht mehr reden dürfen, die haben ihre Kultur nicht, die haben sich gar nicht traut, wenn ich jetzt einen Workshop mache oder seit 3 Jahren machen wir miteinander ein traditionelles Netz in Old Merced. Die sagen immer, ja, das ist so schön, jetzt wieder zusammenhocken und das zu machen, wir haben ja nicht mehr dürfen. Das war ja, die Lost Generations, das waren verlorene Generationen. Die Kinder, als sie dann wieder zurückkamen ins Reservat, haben sie ihr Sprache nicht mehr kennen, haben nichts von ihrer Kultur gewusst, waren nicht mehr wirklich indigen in dem Sinn, waren aber auch nicht weiß. Früh haben dann halt, das alles über den Haufen geworfen bis heute, wollten dann auch nichts mehr damit wissen und haben den Brainwash-Situation halt einfach dann ausgelebt und haben gesagt, okay, dann ist es jetzt so und jetzt wird hart daran gearbeitet. Die erste Generation wächst jetzt wieder auf. Freunde von mir, denen ihr Jungs Madel, die lernt ihre Muttersprache zuerst, die lernt jetzt Gitzan und dann erst Englisch. Und das ist so schwierig für die Eltern, weil die Sprache gleichzeitig mit dem Kind lernen müssen.
Okay.
Und damit sie daheim jetzt nicht Englisch wieder reden oder dass ihnen das rausrutscht, sondern dass sie da wirklich dabei bleiben und sagen, okay, wir lernen, die spricht jetzt wieder, das ist die erste Generation. Sie sagen, es dauert 7 Generationen, bis das geheilt ist, was da passiert ist. Und das ist jetzt die erste, wächst jetzt auf, die wieder ihre Kultur annimmt und lebt und weiterführt und wieder weitergibt.
Also mir kommt gerade so ein Gedanke, der nach dem, was du erzählst, dass du als Weiser bei den Indigenen, bei den Natives akzeptiert wirst, weil du kommst nicht in böser oder kamst nicht und bist nicht da in böser Absicht, sondern warst mit Wissbegier da und hast zugleich das, was du handwerklich kannst und mit deinem Mindset dazu beigetragen, ihn vielleicht so auch mal Mut zu fassen. Sagen, da kommt jemand, der Dinge weiß, die wir auch früher mal konnten, aber jetzt nicht mehr können und ein Stück weit ein Mosaikstein bist, um ja ihre Kultur wieder aufleben zu lassen. Und das ist, glaube ich, also mir fehlen gerade so die Worte, weil ich unwahrscheinlich bewegt bin davon, was du mir im Vorfeld schon erzählt hast und was du jetzt erzählst. Und das ist, glaube ich, da ist Demut das richtige Wort und Dankbarkeit.
Dankbarkeit und auch, was sie menschlich alles gelernt habe, die Lektionen und wie man miteinander umgeht und wie man, was Größe bedeutet, menschliche Größe. Und das war auch, wenn man mal einen Scheiß baut hat oder das, okay, dass man öffentlich sagen kann, hey, es tut mir leid, ich habe da einen Scheiß baut und können wir wieder, wie kann ich das wieder richten oder oder wenn jemand einfach nicht gut drauf ist oder Hilfe braucht oder dass man einfach da ist und sagt, hey, das macht man und unsere Differenzen oder was uns, also was ist wichtiger, was bringt uns zusammen als Menschen oder was tut uns auseinander, wo wir nicht zusammenkommen irgendwie. Also das ist, die indigene Welt hat eigentlich das ganze Wissen, um die Welt einen besseren Platz zu machen irgendwie, wenn man nur zuhören taten, was sie zu verzeihen haben oder was sie uns zum Lehren haben, wenn man miteinander umgeht, wenn man mit der Natur umgeht. Das ist schade, dass die westliche Welt sehr arrogant der indigenen Welt gegenüber. Die sind eigentlich die den Schlüssel in der Hand haben, dem, was jetzt 5 vor 12 ist eigentlich und sagen müssen, hey, wir sind so schlau, dass wir auf den Mond fliegen können und was weiß ich alles, aber und jetzt schon nach anderen Planeten suchen müssen, weil wir unseren eigenen zuscheißen irgendwie, oder Entschuldigung, meine Wortwahl, aber man muss wirklich so sagen, irgendwie, wenn wir es behandeln, unsere Natur oder unser, ja, es ist schon, aber wir sind nicht so schlau als Menschheit, anscheinend, der wir immer nur mit Vollgas irgendwie auf die Wand zufahren. Und die indigene Welt schaut sich zu und schüttelt den Kopf und sagt, hallo, hört uns zu und so müssen wir aber keiner wohl zuhören.
Dann bist du jetzt vielleicht für den Moment so das kommunikative Bindeglied zwischen der deutschsprachigen westlichen Welt und der indigenen Welt aus Haida Gwaii. Jetzt machst du ja, die Workshops mit den Indigenen, mit den Natives. Also du machst, das ist ja eh so, du bist eine Wundertüte. Du machst Bogenworkshops, du hast nicht ein Fischereiunternehmen, aber du hast ein Charter-Business, wo du im Prinzip zum Angeln rausgehen kannst. Du machst Kunst. Du bist eine Art Kurator, also du kannst, du hast in Vancouver irgendwelche Ausstellungen mit betreut, du hast in Oberammergau das mit betreut, du bist Musiker, du hast erzählt, ihr habt für einen Disney-Film hast du originale Bauteile,
Pfeil und Bögen zwar gemacht
und Pfeil und Props. Bögen. Also das ist ja sagenhaft.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass da in Kanada die Türen, die sich aufgetan haben, dass ich in der Vancouver Art Gallery einen Tizian in der Hand gehabt habe und Leonardo da Vinci sein Porträt und Picassos. Wenn ich dann wieder mal hierher komme, habe ich so Bekannten, die dann in München, die waren mit mir auf der Schnittschule, hat dann Kunst studiert und arbeitet jetzt in einem berühmten Museum in München und macht diesen Job und sagt, ja, du hast ja nicht studiert, wie kommst du, dass du das machst und hier in Deutschland willst du das nicht machen? Sag ich, ja, genau. Und deswegen bin ich auch dann übergegangen, weil da eben zählt, was du kannst und nicht, was du für Ausbildung gemacht hast. Und da bin ich dem Land und auch der indigenen Welt, weil die haben mir diese Türen aufgemacht, sehr dankbar, dass ich als, ja, mit meiner Geschichte einfach trotzdem so viele Türen mir geöffnet worden sind und jetzt schon bei 2 Kinofilmen mitgemacht habe, also Props gemacht habe und in verschiedenen Museen und dass dann eben die Konstanze mich hier auch mithelfen hat lassen, da installieren. In Oberammergau, es ist total schön, dass ich das machen darf. Ich glaube, ich hätte mich hier nicht so entwickeln können. Ich habe da schon raus müssen in Deutsch.
Also ich hatte am Anfang, oder als wir in der Vorbesprechung waren, so ein Bild für mich gehabt. Ich bin jetzt sehr vorsichtig in der Formulierung, dass es nicht irgendwie falsch oder missverstanden wird. Mit deiner Interessenslage und mit den Dingen, die du tust, warst du vermutlich bei uns da so ein bisschen wie ein Sonderling oder zu sehr eingeengt und findest bei in Kanada da genau das, wo du da nicht eingeengt bist, sondern kannst dich in all deinen Facetten ausleben.
Ja, das ist schön, also die Freiheit einfach. Jetzt mal wieder, wenn ich in Vancouver dann ankomme, nachdem ich hier war, eine Zeit lang, gehe aus dem Flughafen raus und dann kann ich wieder frei schnaufen, muss ich fast sagen. Also ich liebe unser Heimat und das hier, aber ich habe einfach nicht wirklich reinpasst oder angeckt oder einfach mit den langen Haaren und dann habe ich natürlich mit unseren traditionellen Instrumente ja, mit der Zierhagel oder mit dem Alphorn oder da in Clubs gespielt und da moderne Musik gemacht und es war halt zu der Zeit nicht so akzeptiert. Jetzt hat seit den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren jetzt, als dieses Ganze, als Kofelschor berühmt worden ist und dieses Ganze bei uns, dass man wieder in seine Musik macht, ich meine, das muss man auch unsere Geschichte singen. Im Dritten Reich wurden unsere Volkslieder, das alles benutzt für die Sache da. Wir waren ein Volk der Sänger und Dichter und Denker. Und dann nach dem Krieg hat keiner mehr Deutsch singen wollen, weil das nicht mehr, weil das alles behaftet war. Und das hat jetzt seit 70 Jahren lang gedauert, dass wir wieder in Dialekt und dass wir Deutsch wieder singen. Und so lange hat das gebraucht, dass das geheilt ist, irgendwie die Wunden, was unsere Musikkultur angetan worden ist, dass man jetzt quasi 50 Jahre lang nur Englisch und gesungen hat oder halt Bands eigentlich alles immer sich nur auf den englischsprachigen Raum bezogen hat. Und das ist schön, dass das bei uns, aber wie wir so viel kennen, wie ich immer irgendwie 10 Jahre oder 20 Jahre voraus war, ja, irgendwie meiner Zeit. Egal, wo ich immer hier bin, immer irgendwie, hernach, dann haben andere mit dem, was ich schon lange gemacht habe, dann den großen Erfolg einfach gehabt. Aber das ist mir auch wurscht, das finde ich ganz cool, das im Nachhinein dann immer zu sehen, sagen, ja, ich war schon auf der richtigen Spur. War halt meiner Zeit, hat es halt noch nicht passt. Da war das noch nicht in Ordnung oder noch nicht gefragt oder
nicht akzeptiert.
Noch nicht so akzeptiert. Und jetzt gefällt mir das, dass die jungen Leute wieder, dass Erfolgsmusik wieder einen Aufschwung, das ist gut. Ich finde das total schön, dass die jungen Leute, ich habe jetzt mir auch vor 5 Jahren über Facebook einen Feiteltoni kennengelernt und kenne halt auch seinen Onkel in Kanada, weil ich bei denen halt ab und zu bin. Der hatte auch eine Häuptlingsfrau geheiratet, die mir jetzt zum Bogenbau zu ihrem Stamm holen nächstes Jahr. Okay. Und jetzt habe ich den Toni die Woche das erste Mal kennengelernt. Wir haben uns nur über Facebook immer angeschrieben und einmal WhatsApp. Und jetzt haben wir das erste Mal Musik gespielt und so nett miteinander. Und ich verfolge auch, das gebe ich auch, die Musik habe ich halt dahin gelassen, wir sind ein bisschen in Kanada. Und die verfolge aber über YouTube und über die Plattformen halt, was los ist bei uns. Ich war immer noch. Ich habe ja keinen Fernseher seit 25 Jahren, aber ich schaue halt in dem Internet, was ist los bei uns musikalisch. Ich weiß ganz genau, wer wieder was Neues geschrieben hat oder wenn wieder der Feiteltoni was auftut. Oder ich weiß ganz genau, was los ist im Gai und musikalisch, ja, weil da habe ich mich nie ausgeklinkt. Das hat immer von der Ferne mit beobachtet und habe dann auch mitgekriegt, jetzt hat das voll den Aufschwung. dieses aporisch modern und dass man da mal im Mollen einspult oder dass man sich mal traut, was anderes zu machen, das ist jetzt halt legitim und gewünscht und bringt Erfolg. Und das freut mich, dass sich das ein bisschen aufgewacht hat bei uns.
Ja, Michi, mit der Musik, das merke ich gerade, das liegt dir im Blut. Und in Kanada hängt das mit der Musik so ein bisschen hinten nach. Und der Grund, warum du hier bist, ist ja auch was ganz eng mit der Musik verwoben ist.
Ja, ich bin letztes Jahr im Winter das erste Mal in meinem Leben an Äquator nach Kolumbien. Ich habe vor 15 Jahren eine Dokumentation gesehen über die Geschichte der Diatonischen in Kolumbien.
Also die Diatonische, um diejenigen abzuholen, die nicht so mit der Musik tief drin sind. Die Diatonische ist eine Zierch, eine Harmonika.
Ist eine Harmonika, eine Zierharmonika, die auf Druck und Zug einen anderen Ton gibt. Es gibt verschiedene Systeme. Es gibt das normale steirische System, wo man dann Gleichtöne hat. Dann gibt es das Halbtonsystem, da hast du dann nur einen Gleichton. Dann gibt es verschiedene Basssysteme, Schabohak, Michelbauer. In Kolumbien haben sie nochmal ein anderes System. Also ich habe mittlerweile drei verschiedene Zirkelsysteme im Kopf, die jede Zirkel, wenn ich in der Hand nehme, ist wieder anders. Habe diese Dokumentation gesehen, Akkordeon del Diablo, das Akkordeon des Teufels. Vor 100 Jahren ist ein deutsches Schiff mit 1000 Diatonische für die Deutschen in Venezuela ist mit Maschinenschaden liegen blieben an der Karibikküste von Kolumbien. Jetzt haben sie natürlich die Zirkeln ausladen müssen, weil da ist nichts mehr weitergegangen. Die haben, muss man dazu sagen, die Akkordeons haben es nie da hingeschafft, nach Venezuela.
Ist ja klar,
zu der Zeit vor 100 Jahren. Und wenn wir es jetzt einmal, sie spielen ja Diatonische in ganz Mittel- und Südamerika, also die Mexikaner sind ja da auch recht gewandt. Und da waren ja die Österreicher, haben ja die Finger mit im Spiel gehabt, warum die Mexikaner jetzt Diatonische spielen. Und auch der Stil, das ist ein bisschen so Polka und wir bei uns halt, und Walzer spielen sie auch. Da hört man das schon raus, den europäischen Einfluss und dass das denen jemand gesagt hat. Weil in Kolumbien, da hat es keinen gegeben, der einer das gesagt hat. Die Musik, die gab es schon, die Vallenato-Musik, die ist entstanden aus den Flötenmelodien der Indigenen und die Rhythmen der schwarzen Sklaven, die Spanier gebracht haben. Und die Musik wurde eigentlich immer gespielt auf Saiteninstrumenten. Klar, Spanier haben die Saiteninstrumente, Gitarren, mal Geigen oder was mit dabei. Dann kam das Akkordeon an und haben die Diatonische, hat dann das Zepter übernommen bei denen in der Musik. Die Gitarren werden kaum mehr verwendet. Sie spielen jetzt nur noch mit der Diatonischen, der Trommel und der Guaracha. Das ist wie so ein Waschbredel, so ein Stecken, so ein Palmenstecken. Der klingt so ein bisschen wie ein Waschbredel. Und sie haben da Techniken entwickelt, die gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Die spielen nur sie so, mit zwei Fingern über alle drei Reihen drüber schlanzen, mit der Balgarbeit hin und her. Und Schneu und auch Rhythmen. Ich habe, wie gesagt, 5 Jahre lang Perkussion in Diskotheken gespielt, ich konnte Samba, ich konnte alles spielen. Aber da gibt es Rhythmen bei denen in der Musik. Sie haben 6 verschiedene Rhythmen. Und die Puya zum Beispiel, da habe ich 2 Monate lang hat sie das bloß nach Lärm angehört, bis ich es verstanden habe. Da haben sie was gesagt, wie man es tanzt, und zweimal hat es geknackelt. Also es ist rhythmisch so schwierig. Also sie haben ja die Merengue, Cumbia ist ja rein kolumbianisch. Also Schneu, eine Technik, wie sie es drauf haben, ist unglaublich. Also ich bin dann haben wir gedacht, als ich die Doku gesehen habe vor 15 Jahren, da muss ich mal hin. Und letzten Winter, also ich habe vor 1,5 Jahren mein Bruder in einer Lawine verloren und in Kanada drüben. Und ich habe irgendwie, weil hat mir das Ganze mitgenommen und dann habe ich letzten Winter gesagt, so, ich hau jetzt einmal ab, wohin, und mache jetzt einmal irgendwas ganz was Neues. Und bin dann da mit der Diatonischen, der Trompeten und meine Löffel auf Kolumbien. Und innerhalb von der ersten Woche habe ich dann schon die richtigen Leute kennengelernt, die mich dann, mir geraten haben, ich soll nach Valle du Par fahren, in das Zentrum der Accordion Music in Kolumbien. Und da gibt es den Altmeister Andrés El Turco Gil, König der Dissonanz, König der Könige, heißen sie. Und der hat eine Akademie und der lernt die ärmsten Straßenkinder, Waisenkinder, Blinde, denen lernt er das Zerhagel spielen und die Musik, weil das halt in Kolumbien der einzige Weg irgendwie für die ist, raus und berühmt zu werden und ein Geld zu verdienen, ist mit dieser Musik in Kolumbien. Oder halt dann vielleicht nur Tourismus oder in der Industrie oder halt die Narcos, gell? Das ist ja, also der Andrés, seine Mission ist, dass man die Kinder von der Straße hält und dass sie eben nicht in die falschen Hände geraten, sondern ihr Musiklerner. Und ich habe gar nichts über den gewusst. Ich bin da halt hingefahren. Es wurde ausgemacht, dass ich da auftauche und die haben mich dann abgeholt. Und dann bin ich bei dem ins Büro rein. Da sind der Beutel von ihm mit seinen Kindern im Weißen Haus beim Bill Clinton. Beim Emperor of China waren sie in Russland, beim Hohner in Deutschland, auf der ganzen Welt war er mit den Kindern, um da eben Spenden zusammen zu sammeln, damit er weitermachen kann mit dieser Geschichte. Er ist mittlerweile 76 Jahre alt.
Okay.
Und seine Kinder helfen ihm, führen das mit, diese Schule. Und ich war ja 2,5 Monate jeden Tag 4 Stunden beim Unterricht nimmer. Und habe ihm dann meine vierreihige Diatonische, mein alte Alpenland, habe ich ihm in Bezahlung gegeben für den Unterricht. Er hat sich gefreut wie ein kleines Kind, weil die haben nur dreireihige Zirkeln, also kleine Plastikhörner. Auch lang nicht so die Qualität wie jetzt unsere Instrumente.
Ja, ja.
Und habe dann da auch die Kinder kennengelernt. Und da war so ein Jungsmadel, die war, die ist vielleicht 7 Jahre alt, 8, die hat spielen können. Du hast nur mit den Ohren so geschlackert. Und dann hat sie mich gefragt, wie viele Zierhageln das ich habe. Und dann sage ich, ja, also ich habe, was weiß ich, ich habe 4, 5 und dann hat Mama nur 2, 3. Also wir miteinander in der Familie haben wir sicher 6, 7 Zierhageln oder was. Und dann hat sie gesagt, wenn ihr so viele habt, kannst du mir dann nicht eine mitbringen. Weil ich gleich wohnen können. Da gehen Kinder jeden Tag zum Üben in die Akademie und kriegen dann ein Leihinstrument, aber das müssen die dann really dann da lassen und die haben daheim nichts zum Üben. Als ich dann da drüben war, ist mir, ich kenne bei uns die Zirhagelspieler alle da und die Musikanten und da muss man doch was machen können. Bei uns stehen in die Speicher die alten Hohner, 2-reihigen, 2,5-reihigen. Ich weiß, die Zirhagel stehen bei uns in die Speicher und in die Keller umeinander. Wo keiner mehr die alten Dinger spielen will, weil es halt heutzutage so gute Zerhageln gibt. Und dann ist die Idee entstanden, habe ich damals mit dem Feideltoni schon, mit dem Zapf Josef dann telefoniert, wo ich in Kolumbien war, und mit dem Kalli Felderer von Bozen und mit dem Neiner Dani und alle und habe gesagt, hey, machen wir was, ich komme rum, ich mache einen Vortrag über den Stellenwert der Diatonischen in Kolumbien, die Geschichte, und dann machen wir dann auch ein Musikantentreffen und ein Benefizkonzert oder Musikantentreffen und hoffentlich kriegen wir ein paar Spenden in Form von Zierhageln oder auch Gold, damit wir den Kindern da drüben was Gutes tun können und das in der Akademie da weitergeht. Und deswegen bin ich jetzt gerade da. Also im November werden wir in München, eins bei uns, und ins Bozen. Kann nur sein, dass wir auf Kärnten fahren. Das kommt jetzt alles noch auf, genau. Wer jetzt alle mit dort noch. Und ja, deswegen bin ich gerade da. Und ich hoffe, wir erreichen ein paar Leute mit diesem Podcast heute, die dann auch erscheinen, hoffentlich zu dem Event und auch Interesse haben. Ich kann nur sagen, man meint, dass sie bei uns zirhagelnarisch sind, aber das ist kein Vergleich mit Kolumbien. Da sind sie zirhagelnarisch. Und das weiß kein Mensch bei uns. Keiner kennt überhaupt diese Vallenato-Musik. Die wenigsten, eine Cumbia kennt man vielleicht noch, aber dass das alles auf Diatonische gespielt wird, da drüben, das weiß kein Mensch nicht. Und das möchte ich gerne unsere Leute hier vermitteln.
Du hast es wieder mal geschafft, mich fast sprachlos zu machen. Also zum einen, ja, Kolumbien verbinde ich mit vielem, nicht mit, mit Zirch. Zugleich, dass du auch wieder was gefunden hast, ohne es wirklich zu suchen, was dir Sinn stiftet, wo du sagst, da kannst du weiterhelfen, da kannst du auch mit deiner Musik. Also du kannst dich musikalisch verwirklichen und kannst was weitergeben. Und der Grund, warum du hier bist und auch warum wir auch unter anderem reden, ist, der ist einfach grandios. Du hast mir das erzählt schon mal und ich konnte es gar nicht so richtig glauben. Jetzt haben wir auch verschiedene Hörergruppen, also ein Teil hier im Garmisch-Partenkirchen im Landkreis und ein Teil im Rest der Republik. Also wer es nicht schafft, zu den Konzerten zu kommen, gibt es eine Möglichkeit, die, wenn irgendjemand Akkordeon Erzieher oder sowas findet, irgendwo hinzuschicken oder sowas?
Ja, bitte meldet es euch. Bei mir, weiß nicht, ob man E-Mail-Adresse oder
wie ich
man
kann, also die Kontaktdaten kann ich alles in die Shownotes schreiben. Da findet ihr die Kontaktdaten dann vom Michi, wo ihr dann mit ihm in den Austausch treten könnt.
Ja, wenn jemand ein altes, einreihiges, zwei-, drei-, vierreihiges Instrument hat, egal in welchem Zustand, weil in Kolumbien kann es alles richten, egal in welchem Zustand die Zirhagel ist, wären wir sehr dankbar um eine Spende des Instruments, wenn es irgendwie möglich ist. Ich weiß, viele von den Instrumenten stehen herum und werden nicht benutzt. Und das wird eine gute Geschichte. Und ich werde dann auch, nachdem wir nach Kolumbien diesen Winter rüber sind, wahrscheinlich in den nächsten Jahren wieder rüberkommen hier und dann nochmal einen Vortrag machen und dann die sagen, wer hat die Instrumente gekriegt und was ist daraus geworden. Also das möchte ich dann schon den Spendern hier dann nochmal im Nachhinein sagen und nochmal danken dafür, für die Spenden. Ich hoffe, dass was zusammengeht. Und wer sowas spenden will, wir müssen ja die Instrumente dann mit Luftfrachten überschicken. Das brauchen wir auch irgendwie finanzielle Unterstützung. Jede Spende ist recht. Also darf mich freuen, wenn was zusammengeht.
Die Informationen auch dazu werde ich dann in die Shownotes zu dem Podcast packen, dass dann alles auch für jeden in Ruhe lesbar ist. Die Termine für die Vorträge, Konzerte, so sie denn stehen, gibst du mir die Infos und kommuniziere ich dann auch über die mir zur Verfügung stehenden Kanäle. Und ja, Michi, was? Zeit ist rum, die wir für unser Gespräch eingeplant haben.
Ja, es hat mich echt gefreut. Schön, mal wieder in der Heimat zu sein und Teil dieses Podcasts da zu werden. Und ich hoffe, wir sehen uns beim Vortrag über Kolumbien und die Musik dort.
Ich hoffe es doch. Und Michi, so leicht kommst du mir nicht aus. Und zwar habe ich für jeden Gast noch so ein kleines Geschenk. Und zwar ist das so eher so ein virtuelles Geschenk. Jede Folge hat ja einen Folgentitel, den ich mir vorbehalte und hat einen Untertitel, eine Beschreibung. Und das muss, das soll, das darf, das kann der Gast beisteuern. Und zwar ist das in Form eines Slogans, eines Mottos oder eines Aufrufes, sag ich mal. Und den darfst du jetzt beisteuern. Jetzt überfahre ich dich damit ein wenig, ja.
Ja, aber das ist ja gut so, weil dann, ich habe heuer einen guten Spruch von einem Kind auf mein Boot gehört, weil er viel Erwartungen haben im Leben oder wenn man zum Fischen geht, was fangen will ich oder. Und das Kind hat gesagt, you get what you get, so don't be upset. Du kriegst, was du kriegst und sei zufrieden mit dem. Und ja, so geht es mir in meinem Leben auch, das versuche ich als Motto auch immer wieder, zufrieden sein mit dem, was man hat und menschlich sein und was Gutes da in der Welt und schauen, dass man halt das besser verlässt, wie man es vorgefunden hat. Das geht im Menschlichen genau wie wenn man sich in der Natur bewegt.
Das passt also grandios zu dem, was wir im in den letzten Minuten schon besprochen haben. Michi, ich sage nochmal vielen Dank für den heutigen Horrorgarten mit dir. Es hat mich gefreut, es hat mich bewegt und ich wünsche dir alles Gute, wünsche eurem Projekt alles Gute und lass uns bitte im Austausch bleiben.
Machen wir. Danke. Vielen Dank, hat mich gefreut. Viel Reich.
Mai, war das ein schöner Horrorgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr ab und zu mal den Gedanken habt, irgendwas hinterher zu rennen, dann besinnt euch an die Worte, an die Geschichten von Michi, die er in Kanada in Haida Gwaii erlebt hat mit den Natives. Und wenn ihr eine Zierch, ein Akkordeon oder was auch immer übrig habt, dann spendet es für dieses tolle Projekt in Kolumbien. Und vielen Dank fürs Zuhören. Servus, fährt euch, bis zum nächsten Mal.